Wölfe Radio, der VfL Podcast.
Willkommen zurück, hier ist das Wölferadio, euer VfL-Podcast, überall dort zu finden und zu hören, wo man eben Podcasts abonnieren und hören kann. Ich bin Christian Ohrens, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nach einer Luftholpause sind auch wir wieder zurück, pünktlich vorm bevorstehenden Spieltag. Und wir werden natürlich auch mal schauen, wie die Leipziger nach der DFB-Pokalrundenpleite ihre Chancen in der Bundesliga gegen uns aktuell einschätzen. Wir werden uns passend zum bevorstehenden Heimspiel auch mal mit der Stadionshow bei uns in der Volkswagen Arena befassen. Was gehört eigentlich so alles dazu und wie organisiert man eigentlich so eine Stadionshow mit Stadionsprecher, Einblendungen auf den Leinwänden und so weiter und so fort? Da wird es später ein ausführliches Interview mit einem Mann geben, der da ein wenig die Fäden in der Hand hält. Bevor wir allerdings dazu kommen, müssen wir natürlich, auch wenn wir selbstverständlich mit viel Optimismus und neuem Elan an den neuen bevorstehenden Spieltag herangehen, uns dennoch einmal mit der aktuellen Situation beim VfL Wolfsburg befassen. Und das tun wir in Form eines Kommentars von meinem Podcast-Kollegen Lenny Nero.
Wolfsgeheul Deluxe.
Nein, wer Marcel Schäfer und Sebastian Schinzelorts kennt, dem dürfte klar gewesen sein, dass es in der Personalfrage des Trainers in der Länderspielpause keine Veränderung geben würde. Sehr zur Enttäuschung vieler Fans, die in zahlreichen Social-Media-Diskussionen nach dem Gladbach-Spiel offenbar nur eine Lösung sehen: ein neuer Trainer muss her. Erwartungsgemäß ist es nicht so gekommen. Und wenn man ehrlich ist, wäre eine Trainerdiskussion auch zum jetzigen Zeitpunkt etwas zu billig. Denn die Frage, die eher zu stellen wäre, ist: Wie sieht es mit der Leistungsbereitschaft der Mannschaft aus? Bin ich bereit, mich 90 Minuten zu konzentrieren und eben nicht diese leichtfertigen Fehler zu produzieren, wie Max Arnold mehrfach anmahnte? Bin ich bereit, nicht nur davon zu reden, gegen Teams wie Augsburg und Gladbach eklig und aggressiv spielen zu wollen, sondern den Worten auch Taten folgen zu lassen? Diese Diskussion führen wir in Wolfsburg übrigens schon seit Jahren. Wir sehen immer wieder, dass wie im Pokal gegen Leipzig die Mannschaft zu Spitzenleistungen fähig ist. Etwas, das aufgrund der Qualität eigentlich der Regelfall sein sollte. Was wir aber auch immer wieder sehen, ist, dass es gegen Teams aus der unteren Hälfte der Liga immer wieder vernachlässigt wird, diese Qualität auch auszuspielen. Und hier war und ist es völlig egal, wer an der Seitenlinie steht. Schon seit Jahren. Auch ist es sicherlich nicht Vorgabe von Niko Kovac, dass die Mannschaft nach Führungen einfach den Schritt weniger macht. Natürlich haben häufige Wechsel oder eine nicht existente Stammelf das Potenzial für Verunsicherung oder mangelnde Automatismen. Streng genommen ist das aber eine Alibi-Diskussion, denn das erklärt nur bedingt 43% Zweikampfquote gegen Gladbach oder warum man gerade bei 8 Torschüssen des Gegners 3 Augsburger Tore zulässt. Dennoch ist Niko Kovac gut beraten, das Wechselalibi zu nehmen und sich für eine Truppe und ein System zu entscheiden, denen er vertraut, und schnellstmöglich die Auswärtsschwäche zu beheben. 13 Punkte hießen auf die Saison hochgerechnet Abstiegskampf. Das will keiner in Wolfsburg sehen, aber das geht in Wolfsburg manchmal schneller, als uns lieb ist. Und die Gesetzmäßigkeit der Branche wird dann auch eine Trainerdiskussion nach sich ziehen, dann nicht mehr nur auf Social Media. Dabei wiegt bei ausbleibenden Erfolgen umso schwerer, dass Kovac nicht unbedingt als Mann des Volkes agiert und entsprechend bei vielen Fans in Wolfsburg offenbar keinen Kredit aufbauen konnte. Doch gerade in der jetzigen Situation brauchen wir den Schulterschluss. Denn wenn am Samstag gegen RB die Mannschaft nicht das Gesicht wie gegen den letzten Pokalgegner Leipzig zeigt, sondern aus dem vergangenen Ligaspiel gegen den kommenden Pokalgegner Gladbach, dann wird's nicht nur wettermäßig in den nächsten Wochen richtig ungemütlich in Wolfsburg.
Wölferadio Spezial.
Wir blicken heute mal wieder hinter die Kulissen bei unserem VfL und da geht es heute ganz konkret um den Stadionbesuch. Wenn wir im Stadion sind, dann gehen wir ja da nicht nur rein und genießen ein tolles Spiel, sondern da ist ja noch viel Programm drumherum. Es gibt durchaus auch mal das ein oder andere Live-Interview. Es sind Gäste vorne bei unserem Stadionsprecher Georg Pötsch. Es gibt viel Musik und viel weiteres Rahmenprogramm. Und einer, der sich unter anderem darum kümmert, ist jetzt bei mir hier zu Gast, nämlich Christian Seifert. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Christian, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, sagen, was für Rollen du beim VfL Wolfsburg innehast. Und natürlich interessiert uns, weil wir auch ein Fan-Podcast sind, seit wann bist du denn eigentlich schon VfL-Fan?
Ja, gerne. Also ich bin Christian Seifert ist mein Name, ich bin 45 Jahre alt, bin verheiratet, bin seit 2008 beim VfL Wolfsburg, also schon eine ganz schöne lange Zeit, über 15 Jahre, bin auch direkt Wolfsburger geworden damals, also für mich gab es auch 2008 gar keine Diskussion, wo ich wohnen möchte, ich wollte dann direkt in Wolfsburg sein und am Puls des Vereins und der Stadt sein, deswegen bin ich seit 2008 VfLer und Bürger dieser Stadt. Und bin auch sehr schnell Fan des VfL Wolfsburg geworden. Es waren gleich sehr interessante Zeiten, weil ich dann ja gleich in der Saison dann quasi gekommen bin, die dann zur Meisterschaft geführt hat. Von daher hat die Mannschaft es mir total leicht gemacht, auch totaler glühender Fan zu werden. Ja, und deswegen bin ich seit 15,5 Jahren Teil dieses, wie ich finde, super coolen Vereins und Clubs. Und meine Aufgabe beim VfL ist vielseitig, zum Glück für mich. Das heißt, ich leite die Abteilung Eventmanagement. Die beinhaltet sehr viele Facetten, unter anderem die Stadionshow am Spieltag. Die hast du eingangs schon erwähnt. Wir sind auch noch dafür da, die Veranstaltungen beim VfL zu machen. Also Veranstaltungen wie eine Saisoneröffnungsfeier, eine Saisonabschlussfeier, Empfänge, wenn das Frauen- oder Herrenteam mal Titel wieder gewonnen hat, dass man das mit vorbereitet. Ja, das sind so die Hauptaufgaben dieses Teils. Wir vermieten die Arena für alle Veranstaltungen, also uns wird es nicht langweilig. Und außerdem gibt es noch einen weiteren Zweig, weil wir möchten, dass der VfL in der Region noch besser wahrgenommen wird. Also haben wir da auch eine Projektgruppe gegründet, um das Thema VfL in der Region nach vorne zu bringen.
Viele spannende Themen, über die wir hier reden könnten. Und dabei hatte ich ursprünglich nur die Stadionshow auf dem Zettel gehabt. Aber das, okay. Das ist ja oft so bei Leuten, die man vom VfL zu Gast hat. Die haben ja nicht nur einen Topf, in dem sie rumrühren, sondern noch viele, viele weitere spannende Projekte. Und das macht's ja auch immer so interessant. Du bist also auch quasi VfL-Quereinsteiger, so ein bisschen wie ich, wobei ich nenne mich immer gerne Fußball-Quereinsteiger, weil ich hatte früher mit Fußball nicht ganz so viel am Hut. Ging's dir da ähnlich oder warst du von Anfang an doch schon Fußball begeistert und bist halt dann durch deinen Job beim VfL Wolfsburg dann auch VfL-Fan geworden?
Genauso war es Letzteres. Also ich bin schon seit Kind an Fußballfan. Hab selbst gekickt, natürlich schlecht, deswegen bin ich froh, dass ich das nicht weiter verfolgen musste und habe dann eher die passive Fußballseite in die Karriere mit reingenommen. Ich habe von 2002 bis 2008 beim ersten FSV Mainz 05 gearbeitet. Das heißt, der Start war zu ganz tristen Zweitliga-Zeiten mit ungefähr 10 Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle und dann hat Jürgen Klopp, Christian Heidel und der Vorstand das ganze Thema ganz gut nach oben geholt. Bin dann aufgestiegen in die erste Liga mit Mainz. Hatte eine schöne Zeit da und 2008 kam dann der VfL Wolfsburg und hat eben gefragt und ich habe dann gerne Ja gesagt und bin dann über Mainz quasi dann in Wolfsburg gelandet.
Sehr cool und uns seitdem treu geblieben, finde ich auch super. Steigen wir doch, würde ich sagen, mit einem deiner Hauptaktivitäten direkt ein, nämlich der Stadionshow. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, da gehören viele tolle Elemente zu. Vielleicht magst du so den groben Ablauf für all diejenigen, die immer erst eine halbe Minute vor Anpfiff ihre Plätze einnehmen, quasi mal die Stadionshow grob umreißen. Was umfasst das alles?
Ja, sehr gerne. Also es ist sehr umfangreich. Das denkt man vielleicht nicht, wenn man so an einem normalen Spieltag hier in der Arena sitzt. Aber jetzt speziell auf den Spieltag bezogen, wenn man ins Stadion kommt, in die Volkswagen Arena, dann ist es so, dass unser Programm mit der Stadionshow, mit den beiden Stadionsprechern Georg Pötsch und Helmut Eickhoff, dann circa eine gute Stunde vor Anpfiff beginnt. Und die Stadionshow zieht sich dann durch. Wir haben da Musikblöcke, Werbeclips, Mitmachspiele, Interviews etc. Versuchen auch für jedes Heimspiel eine individuelle Note zu finden. Also jedes Spiel ist für uns ablauftechnisch dann anders, weil wir immer tagesaktuelle Programmpunkte reinbringen möchten und auch die Fans natürlich abholen möchten mit Dingen, die uns wichtig sind. Und die Stadionshow selbst zieht sich dann auch noch eben im Spiel weiter, weil man ja auch im Spiel, wenn man auf die Videowände schaut, sehen will, wie steht es gerade auf anderen Plätzen, wer hat die gelbe Karte gerade gesehen, der Videoassist und so weiter und so fort. Also all solche Dinge werden von uns mitkoordiniert. und auch in der Halbzeit dann eben weitergetragen, dass Holger Ballwanz dann nochmal mit Georg die erste Halbzeit analysiert. Und nach dem Spiel hat man eben auch noch ein paar Programmpunkte, sodass so eine Sendung, wenn man so möchte, bei einem 15:30-Spiel um kurz vor 14:30 beginnt und bis ungefähr 17:30 dauert. Also 3 Stunden Programm, die wir am Spieltag machen.
Und du hast es jetzt wirklich sehr grob umrissen.
Ja.
Fangen wir mal so an. Ich bin ja blinder Stadiongast und das Erste, was ich natürlich mitbekomme, wenn ich das Stadion betrete und meinen Platz einnehme, ist natürlich, dass da ordentlich Rambazamba ist. Da läuft Musik. Das heißt, wir haben da irgendwo im Stadion wahrscheinlich einen DJ sitzen, der ein wenig für Stimmung sorgt.
Genau, und ich glaube, du zielst ja darauf ab, wie entsteht eigentlich so ein Programm und wer ist daran beteiligt. Also das muss man sich so vorstellen, dass wir wirklich die Spieltage schon weit im Vorfeld durchgehen, weil es gibt immer mal wieder Themen, die vorgegeben sind oder die man sich selbst einfach setzt für manche Spieltage. Zum Beispiel letzte Saisonheimspiel, letztes Spiel vor der Winterpause, wo man überlegt, macht man dann nochmal eine gesonderte Aktion, wo sich die Mannschaft nochmal bedankt bei den Fans, dass man das abstimmt mit der sportlichen Leitung oder der Geschäftsführung. Also wir müssen viel Schnittstellenarbeit machen, machen die auch sehr gerne, weil wir uns eben hier mit diesem Thema Stadionshow auch quasi ja für den ganzen VfL Wolfsburg zeigen. Und deswegen sprechen wir mit vielen Abteilungen im Vorfeld. Gibt es irgendwas? Gibt es aus Fachbereichen interessante Themen? Hat man einen Vielfaltspieltag, den man hier durchführt? Oder wir hatten einen Hand-in-Hand-Spieltag, wo die Spieler mit Werksjacken aufgelaufen sind, auch die Spielerinnen übrigens bei den Frauen. Und dafür dann die Escort-Runde quasi mit den Trikots der Spieler. Also solche Punkte geht man zusammen durch. Und man stimmt sich auch mit den Fans ab. Ist auch ganz wichtig, weil wir machen dieses Thema ja auch für die knapp 30.000, die bei uns im Stadion sind. Und deswegen stimmen wir uns auch mit der Fanszene ab, zu Musikauswahl, zu Aktionen, die stattfinden, damit wir da auch transparent in die ganzen Spieltage reingehen. Das ist so der Vorlauf, um einfach mal zu wissen, was steht denn jetzt zum Beispiel auf dem Programm, wenn wir, so wie jetzt, nächste Woche gegen Leipzig spielen. Und dann wird ein Ablaufplan skizziert. Das heißt, wir schreiben wirklich für jedes Spiel einen eigenen Ablaufplan. Der hat ungefähr 10 Seiten und ist auf die Sekunde genau getaktet, weil wir ja gerade feste Programmpunkte haben, wie die Mannschaft kommt zum Warm-up, die Torhüter kommen zum Warm-up, Auflaufen erste Halbzeit und so weiter. Die sind fest und deswegen baut man dann sein Programm um solche Fixpunkte herum. Und du hast es ja schon anklingen lassen, Musikauswahl ist ein Thema. Was spielen wir bei welchem Spiel? Machen wir mal irgendwann einen 90er-Musikspieltag etc.? All das wird immer ins Kalkül gezogen und dann in den Ablauf gegossen. Dann müssen wir natürlich die ganzen logistischen Themen klären. Also kommt jemand ins Interview, hat diese Person lapidar gesagt eine Arbeitskarte, das Briefing für die Stadionsprecher, dass die wissen, welches Thema wird da behandelt, welche Fragen kann man so ungefähr stellen. All solche Themen werden dann gemacht, um so eine Show überhaupt mal aufzugleisen. Dann guckt man, sind die Werbespots aktuell? Hat man alle Bilder der Mannschaft für die Mannschaftsaufstellung auf den Videowänden und den LED-Banden? Ja, das sind so die Aufgaben, die im Hintergrund laufen. Und am Spieltag wiederum arbeiten ungefähr 25 Menschen daran, die Stadionshow dann umzusetzen. Da mache ich mal einen Cut, dann kannst du noch ein paar Nachfragen stellen, wer das so ist, etc., sonst quatsche ich so viel.
Nur zu, mach ruhig weiter, ich kann ja danach weiter Fragen stellen.
Ja, okay, gut, dann jetzt, wo ich so im Flow bin, ne? Genau, weil am Spieltag, das muss man sich so vorstellen, wenn du jetzt ganz rechtzeitig, kurz nach Öffnung der Arena quasi, dich hier auf deinen Platz gesetzt hast, um auch das ganze Spieltagsfeeling rechtzeitig aufzusaugen, dann ist es ja so, dass wir Georg Pötsch und Helmut Eickhoff im Innenraum haben, die Stadionshow moderieren. Damit man die hört, gibt es natürlich auch eine Regie, die technische Seite abbildet. Das heißt, die Beschallung der Arena, die Steuerung der Videowände, dass die gut funktionieren. Dann gibt es einen Stadion-DJ, der die Musik immer macht zwischendrin. Dann haben wir ganz wichtig auch ein Kamerateam. Wir arbeiten mit 3 Kameras, die aus dem Innenraum und aus der Kameraplattform auf der Haupttribüne entsprechend alles einfangen, was wir so tun. Dann gibt es eine Bildregie und so weiter und so fort. Das sind 25 Menschen, die daran beteiligt sind, die Stadionshow am Spieltag umzusetzen.
Du hast es ja gesagt, ihr macht das immer in enger Zusammenarbeit mit der Fankultur und den verschiedenen Fangruppierungen. Ist das nicht manchmal auch eine wahre Herausforderung? Gerade, wir nehmen ruhig mal das Beispiel Musik. Wir haben auf der einen Seite, sag ich mal, richtig alteingesessene Fans, die am liebsten nur sämtliche Stadion- und VfL-Hymnen rauf und runter hören wollen. Auf der anderen Seite haben wir die Youngsters, sag ich mal, die, sag ich mal, Charts 90er, 2000er hören wollen, ist doch wahrscheinlich manchmal gar nicht so einfach, diesen Spagat hinzubekommen, oder?
Ja, da gebe ich dir recht. Also Musik ist ja so ein bisschen wie Essen und Getränke, das dem einen schmeckt, dem anderen dann nicht. Aber wir versuchen immer, einen guten Querschnitt hinzubekommen. Und der Austausch, das muss ich auch sagen, der ist in den letzten Jahren aus unserer Sicht immer besser geworden. Wir merken ja, wir machen ja diese Stadionshow nicht für uns, sondern wir machen es ja eben für die Menschen hier in der Arena. Und deswegen ist der Austausch für uns auch so wichtig. Also wir haben einen guten Draht zu den Fans. Und da ist auch wichtig, dass wir uns mit verschiedenen Fangruppen auch abstimmen. Also klar sprechen wir mit Personen, die in der Nordkurve sind. Wir haben aber auch Menschen, die in der Gegengerade oder auf der Haupttribüne zum Beispiel sitzen oder in der Wölfi-Kurve. Und wir haben auch immer einen regelmäßigen Austausch, wo man sich mal abends trifft. Da haben sich auch mal Georg Pötsch und ich mal einfach im Fansaal mit den Fanbeauftragten und vielen Fans zusammengesetzt und einfach mal diskutiert, was gefällt denen an der Stadionshow, was sind Dinge, die wir verbessern können. Und dann entstehen da immer, ja, eigentlich konstruktive Austausche, die wirklich Spaß machen und wo man dann auch gleich gerne Dinge angeht und auch umsetzt. Weil das sollen die Fans natürlich merken, dass sie dann nicht nur für die Galerie reden, sondern dass deren Wünsche auch im Idealfall berücksichtigt werden. Kann ich sogar ein konkretes Beispiel geben? Hast du vielleicht mal mitbekommen, wir haben früher vor jedem Spiel, so ungefähr 10 Minuten vor Anpfiff, Sweet Caroline gespielt. Und auch nochmal, wenn wir das Spiel gewonnen haben. Und dann haben die Fans irgendwann gesagt, puh, ist uns ein bisschen too much, Sweet Caroline, warum bringt ihr denn nicht nochmal ein paar VfL-Songs mehr? Und dann haben wir jetzt entschieden, oh gut, machen wir das so. Wir spielen jetzt eben vor dem Spiel nicht mehr Sweet Caroline, sondern das soll unser Siegeslied quasi sein nach Abpfiff. Dafür läuft jetzt die Jungs von der Aller, was ein ganz traditioneller VfL-Song noch von Elsterweg-Zeiten ist. Und das hat sich jetzt ganz gut eingebürgert und so setzen wir es auch um. Einfach nur, um ein Beispiel zu nennen, wie so ein Austausch dann auch gleich umgesetzt werden kann.
Zumal Sweet Caroline so ein typisches Fußballlied ist, was du von Nord bis Süd, von Ost bis West irgendwie im Gefühl jedem zweiten Stadion hörst. Ich finde es nicht schade. Also muss ich, also es ist ein schönes Lied. Es ist ein schönes Lied, wo man mit singen, mitgrölen kann, keine Frage. Was auch ordentlich Stimmung macht und nach vorne geht, aber trotz alledem, wenn du, sag ich mal, in mehreren Stadien unterwegs bist und überall läuft Sweet Caroline im Vorprogramm und Sweet Caroline im Abspann, sag ich mal, irgendwie, finde ich, braucht man da auch ein bisschen Individualität. Und apropos Individualität, das wollen mir Fans von gegnerischen Mannschaften, wenn ich mit einigen spreche, immer nie glauben, bis sie sich dann vom Gegenteil überzeugen dürfen. Wir spielen ja nicht nur VfL-Lieder und unsere Stadionhymnen und so weiter und so fort, sondern wir begrüßen ja auch die Gäste, nicht nur auf der Moderationsebene, sondern auch mit der Stadionhymne der gegnerischen Mannschaft.
Genau, das ist richtig. Das ist für uns gute Tradition geworden, dass wir zumindest mal in die Hymnen des jeweiligen Gegners auch reinhören. Wir spielen die jetzt nicht epochal komplett aus, aber wir begrüßen eben die gegnerischen Fans über die Stadionsprecher und hören auch mal in deren Hymne rein. Dann können die sich so eine halbe Minute, Minute schon mal kurz mit ihrer Hymne bei uns bemerkbar machen. Und ja, dann haben wir diesen Programmpunkt auch gerne abgearbeitet. Machen wir natürlich nicht 3 Minuten vor Anpfiff, sondern ein bisschen rechtzeitig, damit unsere Fans entsprechend genug Raum haben, Richtung Anpfiff auch genug eigene Stimmung zu machen.
Wie kam es zu dieser Idee? Weißt du das noch?
So, das ist schon sehr lange her. Also ich bin ja jetzt auch schon über 15 Jahre da und ich glaube, das muss um dieses Jahr 2008 rum gewesen sein, dass wir gesagt haben, Mensch, es gibt ja viele Menschen, die halt weit fahren und man will ja auch in der Fremde gut behandelt werden und dann tun wir es eben hier auch. Deswegen ist immer so ein Geben und Nehmen. Deswegen haben wir damals eben gesagt, lass uns doch das einfach mal probieren und anspielen. Und auch das ist natürlich ein Thema, was sensibel ist, weil man will ja nicht, dass die gegnerischen Fans gleich vorher so motiviert werden, dass sie danach uns quasi noch mehr Stimmung hier in die Arena reintragen. Man will aber auch gastfreundlich sein und deswegen haben wir uns eben dazu entschlossen, wir spielen nicht die ganze Hymne, wir begrüßen sie aber damit und wir spielen es eben an einem Zeitpunkt, wo es noch nicht so kritisch Richtung Anpfiff ist, sondern so ungefähr eine halbe Stunde vor Anpfiff, um eben noch genug Raum für unsere Kurve zu haben Richtung Anstoß.
Ja, aber die gegnerischen Fans wissen das durchaus zu würdigen. Ich war beim Spiel gegen den SV Werder Bremen im Stadion und als deren Hymne lief, da haben die echt ordentlich Rabatz gemacht. Also das scheint auch wirklich gut angenommen zu werden von den Fans der Gäste.
Doch, das tut es auf jeden Fall. Wir kriegen auch immer wieder gutes Feedback, sodass uns auch gegnerische Fans mal E-Mails schreiben, dass sie positiv überrascht waren, weil sie das eben nicht aus anderen Stadien oder nicht aus vielen anderen Stadien kennen. Und ja, zeigt uns zumindest, dass wir in Wolfsburg gastfreundlich sind, dass wir gerne sind. Ja, und deswegen hat sich das als Tradition auch jetzt wirklich sehr lange durchgezogen.
Was ist denn bei so einer Stadionshow aus deiner Sicht, sei es jetzt bei der Planung oder beim Ablauf am Spieltag, die größte Herausforderung?
Also für uns ist die Aktualität eine ganz große Herausforderung. Das meine ich aber auch positiv, weil wir ja immer darauf achten müssen, was kommt vielleicht wirklich einen Tag vorher noch oder wirklich ganz kurzfristig rein. Oder gibt es vielleicht wichtige Parallelereignisse? Wie geht man damit um? Ich mache jetzt mal so ein Beispiel. Wir haben den letzten Spieltag, ich erinnere mich mal gerne an 2009 zurück, und haben die Chance, Deutscher Meister zu werden. Will man, dass man parallel auf den Videowänden die Ergebnisse der anderen Partien einblendet? Oder verunsichert uns das? Sowas stimmt man dann zum Beispiel mit der sportlichen Leitung auch ab, um da einfach eine klare Aussage zu kriegen. Das sind eben so tagesaktuelle Themen. Dann gibt es ja auch Dinge, dass auf einmal kurzfristig noch die Abläufe geändert werden, weil zum Beispiel eine Gedenkminute mit reinkommt. Hatten wir ja leider auch schon oft, dass man eher im VfL oder beim VfL Gedenkminuten abhalten musste, weil es eben was gab, was ja zur Traueranlass gab. Und deswegen sind das so die Momente, die machen aber auch den Job aus, muss ich zugeben. Das ist schon was Besonderes, wenn man eben auch kurzfristig Dinge, auch positive meine ich jetzt vor allem, noch umsetzen darf, dass man auf einmal die Info bekommt, Spieler XY hat übrigens heute seinen Vertrag verlängert, ihr dürft in der Stadionshow verkünden, dass Joshua Gelabogie eben noch länger bei uns ist. So war es einmal so. Da haben wir ganz kurzfristig noch so einen Videoclip mit eingebaut am Spieltag, dass man die Verkündung seiner Vertragsverlängerung in der Stadionshow zum Beispiel drin hatte. Das sind so die Herausforderungen, die aber wirklich diesen Reiz dieses Jobs ausmachen.
Sehr cool. Es gibt ja so ein typisch deutsches Sprichwort, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Natürlich sind Pannen immer sehr das Schlimmste, was einem passieren kann. Und am Tag, wo sie passieren, sind sie einem auch meistens sehr, sehr unangenehm. Aber vielleicht gibt oder gab es ja in all diesen Jahren irgendeine Panne, auf die du heute gerne zurückblickst mit einem lachenden Auge vielleicht. Irgendwas Skurriles, Lustiges, weiß ich ja nicht.
Ja, du, also in über 15 Jahren sammelt sich da schon einiges an, weil ja wirklich sehr viel Dynamik in dem ganzen Thema drinsteckt. Weißt du, man muss sich auch vorstellen, wenn wir so eine Stadion schon machen, wir sind dann auch während des Spiels sehr, sehr eingebunden, weil Georg Pötsch und ich, wir stehen immer am Spielfeldrand neben der Heimtrainerbank und koordinieren dann immer zusammen mit unserem Teammanagement, was passiert gerade. Also zum Beispiel, wer kommt jetzt rein, wer geht, dass wir das schnell durchgehen können. Und wenn die Auswechseltafel dann hochgeht, haben wir auf der Videowand schon eben die Wechsel vorbereitet, weil wir schon ein paar Minuten vorher wussten, wer geht raus, wer kommt rein. Genauso auch bei den Gästen, dass wir halt da schnell sein können. Da passieren gerne auch mal ein paar Fehler. Also ein Beispiel, ich glaube, es war gegen SSC Neapel, damals europäisch unterwegs mit uns. Und ich habe dann immer versucht, recht schnell bei unseren Gästen rauszufinden, wenn die gewechselt haben, wer geht denn und wer kommt. Und ich habe dann das natürlich auch immer schnell mal zu unserer Bank weitergegeben, dass wir ja alle informiert wurden. Und und dann hat mir natürlich der Kollege gesagt, auf Englisch so, die 8 kommt und die 6 geht. Ich mache jetzt mal irgendein Beispiel, ich weiß die Nummern zum Glück nicht mehr. Und dann gibt man das an die Regie weiter, die tippen das oben in ihr System ein. Und die Tafel geht hoch und da stehen natürlich zwei ganz andere Nummern drauf. Und dann guckt mich der Kollege mit seiner Tafel in der Hand an, grinst so nach dem Motto, so, dich habe ich mal schön veräppelt. Und dann mussten wir alles wieder schnell umwenden und haben den Wechsel wieder runtergenommen und neu machen müssen. Und das waren so kleine Scharmützel, die quasi da immer passieren an der Bank. Eine Geschichte, auf die ich damals gar nicht lustig geguckt habe, aber im Nachgang ein bisschen schmunzeln kann. Wir präsentieren ja auch immer die Zuschauerzahl. Und Georg Pötsch sagt dann an, wie viele Leute sind denn heute in der Volkswagen Arena? Und wir haben dann, wenn ein Spiel ausverkauft ist, auch immer so einen Stempel, der über die Zahl drüber geht, so puff, ausverkauft. Und der Stempel soll natürlich nur angehen, wenn die Arena auch wirklich voll ist mit damals 30.000, jetzt 28.917. Und ja, einmal hat der Grafikoperator versehentlich diesen Haken Stempelsätzen nicht rausgenommen. Und wir hatten irgendein Spiel vor, ich sage jetzt mal 20.000. Und dann stand oben 20.617 Zuschauer und puff, kam der Ausverkaufsstempel. Das ganze Stadion hat am Anfang natürlich geraunt und dann gelacht. Man selbst wollte natürlich so erstmal kurz wegrennen, aber naja, hat man natürlich auch von seinen Kollegen ein paar Fotos von der Videowand bekommen, nach dem Motto, war echt ausverkauft mit einem Smiley. Aber das sind so Momente, die machen es eben auch aus, weil man dann merkt, ey Junge, das, was du hier machst, sehen halt fast 30.000 Menschen und da ist man so ein bisschen unter dem Brennglas und ja, hat dann entsprechend Körperspannung an so einem Spieltag, um die Stadionshow hoffentlich einigermaßen fehlerfrei umzusetzen, weil sonst kriegt man gleich Feedback.
Ja, bei solchen Sachen sind die Leute dann ja meistens dann doch ganz schnell, ne, mit Feedback und hey, was hast du da angestellt und so weiter. Ist ja leider oft so, die negativen Sachen, die werden einem sehr schnell immer präsentiert und positiv ist ja leider oftmals dann gar nicht mal so, wenn es jemandem wirklich gut gefallen hat. Aber ja, das ist schon echt nett. Habt ihr Corona ein bisschen vorgenommen schon, ja, wo wir das Stadion nicht ganz so auslasten durften. Ja,
das waren übrigens auch echt skurrile Monate, muss ich sagen, weil bei Corona war ich einer der wenigen VfL-Mitarbeiter, die in der Arena sein, ich sag mal aus meiner Sicht, durften, weil wir hier trotzdem für die Mannschaft die Stadionshow so umsetzen sollten, wie sie eben sonst bei einem vollen Stadion gewesen wäre. Weil wir wollten der Mannschaft einfach das Gefühl einer gewissen Normalität auch geben. Also haben die, obwohl hier kein Zuschauer in der Volksbank Arena war, hatten wir Georg Pötsch als Stadionsprecher da, wir haben die Flutlichtshow abgefahren, wir haben den Torjubel eingespielt, als dann entsprechend irgendwie ein Heimtor gefallen ist, mit Ramalama Ding Dong und Georg hat durchs Stadion geschrien, wer das Tor gemacht hat, einfach nur um den Jungs auf dem Rasen so einen Push mitzugeben und eine gewisse Normalität auch zu suggerieren, wenn man das in den Zeiten irgendwie konnte. Und deswegen waren diese Corona-Geisterspiele schon irgendwie auch was ganz, ganz Eigenartiges für uns. Wir durften nicht in den Innenraum, wir mussten auf so einem Balkon auf der Gegengerade stehen. Immer wenn die Mannschaft zum Warm-up rauskam, haben wir dann zu dritt laut geschrien und die angefeuert und Wout Weghorst und Max Arnold haben hochgewinkt. Also ganz, ganz komische Zeiten. Deswegen war die Corona-Phase auch für die Stadionshow irgendwie eine Herausforderung. Da kann ich übrigens erzählen, da haben wir dann mal versucht und haben gemerkt, Musik ist doch echt auch ein ganz, ganz wichtiges Vehikel, weil wir und auch generell, wie kriegt man eine Motivation zu Spielern rein, die halt völlig in der Bubble sind und nichts von den Fans mitbekommen. Und dann haben wir immer versucht, bei jedem Heimspiel irgendwas Besonderes zu machen, dass die Jungs auf dem Platz eben merken, die Fans sind, auch wenn sie nicht physisch da sind, trotzdem ja geistig mit dabei und unterstützen. Dann hatten wir Fangrüße aufgenommen für ein Heimspiel, wo dann eben direkt beim Warm-up, als die Spieler auf dem Rasen vorm Spiel standen, 3-4 Minuten lang Videoclips von Fans zu Hause quasi eingereicht wurden und dann haben die nochmal motiviert und haben gesagt, Max, heute Doppelpack gegen Bremen, ich glaube an dich. Und solche Beispiele eben und so haben wir unsere Jungs nochmal gekickt und haben auch deren Kabinen-Playlist gespielt. Es war ja sowieso kein anderer Fan da, der irgendwie Musikwünsche einreichen konnte. Also haben wir gesagt, gut, dann spielen wir die Mucke, die unsere Jungs normalerweise eben in der Kabine hören, in der Arena und haben die damit auch noch so ein bisschen gekriegt hoffentlich und auch motiviert.
Was hören unsere Jungs so in der Regel in der Kabine?
Du, es ist ein interessanter Querschnitt. Also irgendwie natürlich würde ich das privat wahrscheinlich nicht hauptsächlich hören, aber es sind wirklich ganz verschiedene Musikstücke. Das kommt immer darauf an, wen du da jetzt gerade erwischt. Ich weiß auch jetzt aktuell nicht, wer in der Kabine heutzutage gerade das Thema Musik macht und ob es da jemanden gibt. Aber da zu Corona-Zeiten waren da so 2-3 Jungs, da war auch war auch immer ein guter Mix dabei zwischen Schlager, aber halt auch mal ein bisschen Drake und sonstige Sachen und solche Musik haben wir dann eben gespielt.
Musik ist ein gutes Stichwort, ein letztes Statement bzw. eine Frage noch dazu. Ich folge aktuell jemandem auf YouTube, der macht sich die Mühe, sämtliche Stadion- und Torhymnen von diversesten Mannschaften aus den letzten, ja, ich sag mal 25 Jahren zu sammeln und als Playlist hochzuladen. Das ist echt interessant und da merkt man, viele Mannschaften wechseln ihre Torhymnen wie andere Leute ihre, ja, Teile ihrer Klamotten halt. Und wir sind beim VfL daher wirklich sehr konstant unterwegs. Wir haben vielleicht mal eine andere Version von Rama Lama Ding Dong, aber eigentlich haben wir über viele Jahre hinweg unsere eine Torhymne. Wie kommt sowas? Gibt es da doch mal Bestrebungen, das mal zu ändern? Oder ist das wirklich so eine feste Konstante, die keiner anfasst, die unantastbar ist und wo man sagt, das behalten wir, sagen wir auch noch in 10 Jahren so bei?
Das ist eine gute Frage. Also da muss ich sagen, auch wenn ich schon über 15 Jahre beim VfL bin, das Thema Torhymne gab es schon, als ich eben hierher gekommen bin. Und das finde ich auch gut so, weil ich finde, gerade beim VfL ist es ja schon auch schön, wenn man ein paar Traditionen einfach hat und die auch pflegt. Auch Immer nur du ist ja zum Beispiel so eine Hymne, die wir immer vor der Mannschaftsaufstellung spielen, um nochmal die Schals hochzuhalten und eben da nochmal uns richtig einzustimmen. Und bei Ramalama Ding Dong finde ich es eigentlich deswegen gut, weil man das schon zu Elsterweg-Zeiten, glaube ich, gespielt hat. Und das hat einfach so eine Tradition, dass der Vater das noch quasi kennt, jetzt der Sohn damit aufwächst und das wirklich so ein generationenübergreifendes Torlied sozusagen ist. Und gerade wenn man so eine Tradition hat, finde ich es auch schwierig, die einfach anzupacken, weil sich einfach ganz, ganz viele Menschen mit diesem Song dann identifizieren und auch ganz, ganz viele Emotionen verbinden. Also ich meine, so eine Torhymne hat ja mit das schönste Gefühl dann irgendwie in einen ausgelöst, was man haben kann, nämlich der VfL schießt ein Tor. Und deswegen ist es, finde ich, auch schwierig, dann sowas anzupacken. Also wenn es nach mir geht, würde ich Ramalama Ding Dong einfach nie anfassen, sondern einfach nur als Torhymne weiter beim VfL lassen.
Ja, hat auch, glaube ich, sonst kein anderer Verein. Also aktuell auf jeden Fall nicht und ich glaube in der Vergangenheit auch nur sehr, sehr selten. Hingegen es andere Lieder gibt, zum Beispiel Maria I Like It Loud von Scooter, den hast du so oft auch in verschiedensten Varianten bei verschiedensten Mannschaften gehört und es gibt irgendwie so Lieder, die wiederholen sich auch immer und immer wieder, als gäbe es irgendwie so eine festgeschriebene, geheime Fußball-Playlist, aus der man sich einfach bedient und keiner traut sich irgendwie mal was Eigenes oder Neues. Und darum wollte ich das Thema mal kurz aufgreifen, weil wir stechen da ja schon so ein bisschen aus dieser Einheitsbrei-Torhymnenmasse heraus. Ja, und das seit vielen, vielen Jahren.
Ja, das stimmt. Aber das finde ich ja eben auch das Schöne, dass man auch mal Punkte hat beim VfL, wo man sagt, da sind wir wirklich, einfach sehr, sehr, sehr mit Tradition verhaftet und hat auch, oder wir haben auch was andere sozusagen nicht haben. Und das finde ich auch identitätsstiftend und schweißt zusammen. Und ja, es ist einfach der Song, der einen dazu bringt, sich mit fremden Menschen oder auch nicht fremden Menschen in den Armen zu liegen, zu feiern, zu schreien. Und deswegen finde ich es auch cool, dass man da was Besonderes hat, was andere nicht haben.
Tja, ihr Kritiker da draußen, die ja immer behauptet, der VfL Wolfsburg hätte keine Tradition. Und wenn es nur die Torhymne ist, wir können auch Tradition. Und zwar wie? Du hast ja noch ein, zwei andere große Projekte, in denen du aktiv bist. Und auch wenn wir schon rund eine halbe Stunde quatschen, finde ich, sollten wir die anderen zwei Sachen nicht unter dem Tisch kehren. Oder was denkst du?
Du, sehr gerne, ich habe Zeit.
Dann erzähl doch mal, was ist sonst aktuell so auf deiner Agenda? Welche Projekte, was betreust du gerade? Was sind vielleicht auch außer der Stadionshow Herzensprojekte, die du gerade auf dem Schreibtisch liegen hast?
Du, das ist zum Glück wirklich sehr, sehr viel und auch sehr breit gestreut. Ich habe einfach das Glück, dass ich ein breites Aufgabenfeld beim VfL habe. Wie gesagt, ich bin jetzt seit über 15 Jahren hier, leite eben seit über 15 Jahren das Thema Eventmanagement und da ist es deswegen auch schon gut, wenn sich immer wieder neue Dinge da auftun, dass man nicht irgendwie in so eine Breitthematik reinkommt, wo man immer wieder dasselbe jeden Tag macht. Also ich freue mich, morgens ins Büro zu gehen und nicht so ganz genau zu wissen, was bringt denn der Tag heute. Das hält einen frisch und gibt einem einfach mal so ein bisschen Kick beim Arbeiten. Was ich immer spannend finde, was die wenigsten, glaube ich, so in der Breite wissen, dass man die Volkswagen Arena ja zwar bei ungefähr 20 Spielen in der Saison nutzt, aber dass es ja noch 345 andere Tage im Jahr gibt, wo die Arena dann in der Theorie leer steht. Und natürlich haben wir unsere Geschäftsstellen hier, aber die ganzen anderen Räume, die sonst für VIPs oder Fans am Spieltag da sind, die stehen leer. Und unsere Aufgabe ist es, diese Räume dann quasi mit Leben zu füllen. Und wir vermieten die Räume in der Volkswagen Arena eben für viele Veranstaltungsformate. Das sind ganz breit gestreut viele Volkswagen-Veranstaltungen, Workshops, Seminare, Produktpräsentationen, alle möglichen Themen. Das sind je nach Jahreslage zwischen 400 und 600 Veranstaltungen nochmal pro Jahr, die zusätzlich zum Spieltag kommen. Und die haben auch eine Bandbreite von einen kleineren Meetings bis zu sitzen 5000 Volkswagen-Azubis auf der Gegengrade und eine Bühne steht im Innenraum und dann wird da halt nochmal eine Versammlung abgehalten, als ein Beispiel. Jetzt kommt nächstes Jahr ein großes GTI-Event, was 3 Tage rund um die Volksbank Arena stattfinden wird, wo ich mitarbeiten darf. Das sind so schöne Projekte, die wir quasi beim Thema Vermieten der Arena dabei haben und auch des AOK-Stadions. Ansonsten haben wir viele Projekte, die wir gerade für den VfL anschieben. Wir sehen uns immer so als eine Art kleine Agentur innerhalb des VfL, wo wir eben die Veranstaltungen des VfL mitplanen und durchführen. Also sowas wie eine Saisoneröffnung, die ist zwar noch ein bisschen hin, zum Glück für uns, dann haben wir Zeit, die zu organisieren, aber dafür stehen wir dann bereit. Wir sind dabei, viele Veranstaltungen sonst für den VfL zu machen, für Partner, für Mitarbeiter auch. Auch die Mitarbeiter sind für den VfL natürlich sehr wichtig, weil es die ersten Botschafter auch des Clubs sind. Also macht man mal eine Auswärtsfahrt, macht eine Weihnachtsfeier etc. Das sind so die Projekte, die uns über das Jahr hin beschäftigen. Und darüber hinaus, eine Sache ist mir ganz wichtig, das Thema Aktivierung der Region. Also wir haben einfach, das hatte ich eingangs gesagt, festgestellt, dass wir auch gerade nach Corona den Kontakt zu den Menschen in Wolfsburg und Umgebung einfach wieder intensiver haben möchten. Und deswegen sind wir dabei, einfach zu überlegen, wie schaffen wir es, die Themen, die der VfL Wolfsburg abseits des grünen Rasens macht, und das sind unglaublich viele, wie schaffen wir das zu vermitteln und den Leuten zu zeigen, was wir alles tun. Also ich kann so eine Zahl nennen, im Jahr, jetzt in der letzten Saison 2022/23, hatten wir über 180 Aktionen in der Region Wolfsburg. Das waren ganz, ganz bunt gemischte Themen. Wir hatten einen Wir-für-euch-Tag, wo die beiden Mannschaften mit Mitarbeitern rausgefahren sind und in sozialen Einrichtungen Gutes getan haben, da einfach was renoviert haben, gestrichen haben, im Altersheim Bingo gespielt haben etc. Wir machen viel mit der Fußballschule, wir machen Feriencamps, wir machen viel im Bereich Nachhaltigkeit. All solche Themen gilt es eben zu bündeln, gut zu planen und zu kommunizieren. Und das wollen wir noch verstärkt machen, um da einfach noch mehr Informationsdurchdringung hinzubekommen, dass die Menschen mitbekommen, oh guck mal, der VfL Wolfsburg hat einfach ein soziales oder hat eine soziale Verantwortung und möchte die auch logischerweise in Wolfsburg und Umgebung zeigen. Deswegen gibt es so viele Aktionen. Und das ist ein Herzensprojekt von uns und von mir. Und da wollen wir wirklich viel investieren an Zeit, an Engagement, um eben den Menschen das näher zu bringen, dass der VfL Wolfsburg mehr ist als 90 Minuten Fußball.
Du bist jetzt ja schon seit über 15 Jahren in Wolfsburg nicht nur aktiv, sondern auch zu Hause. Was schätzt du jetzt mal vom VfL abgesehen an der Stadt Wolfsburg? Was gefällt dir besonders?
Ich finde die Frage auch echt gut, weil man ja immer, wenn man nicht in Wolfsburg quasi ist, sondern irgendwo erzählt, dass man in Wolfsburg lebt, erstmal so ein bisschen mitleidig angeschaut wurde. Ich sage bewusst mal Vergangenheit. Ich finde, dass Wolfsburg eine sehr, sehr lebenswerte Stadt ist. Ich wohne jetzt ja seit 2008 hier, seit meinem ersten Arbeitstag wohne ich in Wolfsburg und habe es wirklich nie bereut, hier hingezogen zu sein. Ich finde, die Stadt bietet für mich alles, was ich brauche. Ich bin wirklich auch direkt in die Stadtmitte gezogen. Ich habe kurze Wege, das ist total schön, wenn ich irgendwie einkaufen will oder auf den Markt gehen möchte, kann ich da zu Fuß hingehen. Ich habe einen kurzen Weg zum Arbeitsplatz. Also wenn irgendwas in der Arena ist, dann sage ich, ey, ich bin in 5 Minuten da und dann bin ich in 5 Minuten da. Das finde ich super. Ich persönlich finde es total schön, dass Wolfsburg so grün ist. Ich mag das Hasselbachtal. Ich müsste da öfter mal wieder laufen gehen. Das ist ein Vorsatz, den will ich mal wieder umsetzen. Ich finde einfach diese Kombination aus kompakte Stadt, durchdachte Planung der Stadt und was es alles gibt hier. Man hat mit dem VfL einen super Sportclub, man hat die Grizzlies hier, man hat alles, was man eigentlich braucht. Ich will jetzt gar nicht mehr aufzählen, sonst vergesse ich nämlich andere Dinge, aber so viele schöne Leuchttürme, die es hier gibt. Also ich fange jetzt wirklich nicht an, im Tourismusmanagement hier zu arbeiten, aber ich könnte es, weil ich wirklich überall, wo ich angesprochen werde, für die Stadt eine Lanze breche, weil ich es einfach mag hier. Und deswegen gibt es für mich ganz viele Gründe, warum es sich lohnt, in Wolfsburg zu leben.
Du kannst ja mit meinem Kollegen, mit meinem Podcast-Kollegen Lenny mal sprechen, der arbeitet ja bei der Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt. Da vielleicht kriegt er durch dich ja noch ein paar neue Anregungen.
Du, mit Lenny sitzen wir sowieso ein paar Mal zusammen, weil auch das kann ich vielleicht noch so am Rande erzählen. Wir haben gemerkt, bei diesem Thema Region gibt es natürlich die Stadt Wolfsburg und Volkswagen als ganz wichtige Player. Und das heißt, mit Lenny und auch mit den Kollegen von Volkswagen treffen wir uns alle 4 Wochen und tauschen uns eben mal aus, wer hat welche Projekte, wo kann man gegenseitig was mitmachen. Und deswegen gibt es da den regen Austausch auch mit Lenny.
Ah, darum hat er sich quasi auch schon gefreut, dass du heute hier im Podcast bist. So, so.
Hat er das? Okay, das kann ich jetzt.
Ja, natürlich. Wir sprechen uns ja immer ab und ich sag ihm, wen ich so habe. Er erzählt mir, wen er so als Gäste hat und so haben wir, auch wenn jeder seine Folge so ein bisschen in Eigenregie natürlich betreut, ist es ja trotzdem ein großes Ganzes und so weiß er auch schon im Vorwege meistens, wen ich zu Gast habe oder bei wem es auch vielleicht mal nicht geklappt hat und so weiter und daher er hat sich schon sehr gefreut und war sehr gespannt oder ist sehr gespannt.
Sehr schön.
Zum Abschluss, natürlich soll es hier auch ein bisschen ums Sportliche gehen. Wir kommen jetzt aus einer Länderspielpause. Du hast bestimmt ja auch die letzten Spiele ein wenig verfolgt. Nicht nur die Heim, sondern vielleicht ja auch ein wenig die Auswärtsspiele. Ich will gar nicht so auf die vergangenen Spiele rumreiten. Daher meine Frage, denkst du, wir kommen gestärkt aus der Länderspielpause zurück?
Wow, ist wirklich eine gute Frage. Ich kann da deswegen sehr aus der Distanz raus antworten, weil ich ja jetzt nicht im sportlichen Bereich arbeite. Ich bin aber einfach mein ganzes Leben lang schon immer ein Optimist gewesen und denke lieber wirklich positiv. Ich glaube schon dran, wir haben wirklich Potenzial in der Mannschaft. Wir haben gut aufgestellten Kader, wir haben gute Jungs drin. Ich glaube, wir kommen da gut raus und wir haben gegen Leipzig im Pokal gewonnen. Warum sollen wir nicht in der Liga auch gewinnen? Und dann gucken wir mal, was die nächsten Wochen bringen. Ist schon so ein bisschen interessant, was die nächsten Wochen so auf dem Spielplan haben. Ne? Auch das Spiel in Gladbach im Pokal finde ich interessant und wichtig, weil ich war 2015 in Berlin, das hat Spaß gemacht. Ne? Von daher hätte ich nichts dagegen, wenn wir nochmal eine Runde weiter im Pokal kommen und mal gucken, was dann so alles käme. Ich träume jetzt mal ein bisschen. Aber ja, auf die Frage zurückkommt. Ich kann mir das vorstellen, weil man ja schon oft auch mal ein paar Täler durchschritten hat beim VfL und immer wieder ganz gut gestärkt aus den Tälern auch rausgekommen ist. Und das hat man auch geschafft, indem man einfach gemeinschaftlich daran gearbeitet hat. Das fand ich auch immer eine Auszeichnung für unsere Fans, dass die auch in schlechten Zeiten zwar natürlich mal sich beschwert haben, was auch vollkommen okay ist, aber dann gesagt haben, komm, wir krempeln da gemeinsam die Ärmel hoch und gehen da nach vorne. Und das hoffe ich jetzt auch, dass es so weitergeht, dass man gemeinschaftlich daran arbeitet, einfach Samstag zu gewinnen. Und dann, ja, gucken wir mal, wie es die nächsten Wochen weitergeht.
Wie die Leipziger ihre Chancen nach der DFB-Pokal-Pleite aus ihrer Sicht einschätzen, das werden wir gleich im Anschluss noch hören. Da sprechen wir nämlich mit einem Fan des RB Leipzig. Aber zurück zum VfL. Eine Kritik, die gerade nach dem letzten Spiel von Fanseite sehr laut, auch vor allem natürlich im Internet geäußert wurde, war, dass man irgendwie den Eindruck hat, Niko Kovac hat irgendwie immer noch nicht so seinen Stammkader gefunden. Es wird immer noch viel zu viel experimentiert. Die Mannschaft kann irgendwie nicht so richtig zusammenfinden und dadurch passieren halt diese gravierenden Fehler, wie zum Beispiel auch entweder gegen Bremen oder vor allem auch gegen Borussia Mönchengladbach. Siehst du das jetzt mal aus deiner Fanbrille betrachtet ähnlich? Also würdest du auch sagen, ein wenig mehr Konstante im Kader täte unseren Jungs vielleicht gar nicht mal so schlecht?
Du, das ist wirklich eine gute Frage. Aber da will ich, glaube ich, so antworten, dass ich sage, Niko Kovac sieht die Mannschaft jeden Tag und spricht mit den Jungs und sieht das Training. Das sehe ich nicht. Ich sehe dann meinen Schreibtisch und meinen Computer und die Arena. Deswegen weiß er am allerbesten, was da zu tun ist und die sportliche Leitung. Also von daher bin ich mir da sicher, dass die richtigen Schlüsse ziehen. Niko Kovac hat es ja auch mal in der Pressekonferenz gemacht, dass es ihm gesagt, dass es ihm zu einfach ist, wenn man einfach sagt, wenn er rotiert und verliert, dann hat er rotiert. Wenn er nicht rotiert und verliert, dann hat er eben nicht rotiert. Also ist ein bisschen schwierig, das vielleicht darauf runterzubrechen. Und da will ich einfach sagen, da vertraue ich voll auf unsere sportlichen Kollegen, dass die da einfach die besten Jungs auf den Platz schicken und die beste Taktik haben. Und ja, wie ich gesagt habe, ich bin Optimist. Ich lasse die Jungs da arbeiten. Ist auch deren Fachgebiet, meins nicht. Deswegen gucke ich mir es an und hoffe, dass wir gewinnen.
Also sollten wir uns vielleicht eher eine Scheibe von deinem überragenden Optimismus abschneiden irgendwie, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dich kann auch so eine Niederlage wie in Mönchengladbach nicht wirklich schockieren. Du verlierst den Glauben nicht und auch deinen Optimismus nicht. Und das finde ich sehr bewundernswert, weil ich habe eigentlich, als ich hier im Podcast angefangen habe und der Lenny nämlich mir dann versucht hat, wie ich mit dir jetzt irgendwas hier aus so ein bisschen rauszukitzeln, irgendwie doch nochmal so ein bisschen mich der Kritik anzuschließen oder auch, ich habe damals gesagt, hey, nein, mache ich nicht, weil ich bin Optimist. Und inzwischen bin ich aber ein bisschen an dem Punkt, wo mir das manchmal nicht mehr so leicht fällt, diesen Optimismus zu wahren. Darum finde ich es sehr erfrischend, gerade für mich auch, hier jemanden zu haben, der diesen ungeteilten, ungebrochenen Optimismus, sag ich mal, auch so lebt und nach außen transportiert. Ich glaube, da kann ich mir für mich wieder nochmal eine neue Scheibe zumindest für den VfL und für den Fußball abschneiden.
Du, das ist, also ich sag's mal so, ich finde, also ich komme immer besser damit klar, wenn ich mich mit positiven Gedanken umgebe. Bin jetzt zwar auch kein Traumtänzer, also gerade weil ich einfach weiß, es ist nicht mein Fachgebiet in dem Sinne. Ich finde, natürlich lebt Fußball davon, dass man drüber spricht. Deswegen finde ich es auch immer gut, wenn man irgendwo in der Stadt ist und die Leute unterhalten sich über den VfL. Egal ob jetzt positiv oder negativ, aber es wird über den VfL gesprochen. Das finde ich schon mal erstmal das richtige Zeichen, weil dann ist es einem nicht egal. Und deswegen ist es immer gut, wenn man hört, dass man einkaufen geht, ah, guck mal, da spricht jemand über den VfL und da redet jemand drüber. Das per se finde ich erstmal positiv und gut, weil man eben merkt, die sind dabei, diese Menschen, und haben einfach eine Beziehung, eine Emotion zu uns. Das ist erstmal das Positive dabei. Und bei den anderen Punkten nochmal, da kann ich mich entspannt zurücklehnen, ist das falsche Wort, aber ich kann mich ja zumindest nicht jetzt auf den Trainingsplatz stellen und sagen, so will ich es machen. Das sollen einfach die machen, die es können. Und deswegen bin ich da einfach gespannt, was man in den nächsten Wochen für Spiele sieht. Und ich kann meinen Job machen und das andere machen die Jungs auf dem Platz und an der Seitenlinie.
Spannende Frage zum Abschluss. Ich bin zwar gebürtiger Wolfsburger, lebe aber schon seit über 15 Jahren in Hamburg, kriege das daher nicht so im alltäglichen Leben mit. Wird denn so nach deiner Beobachtung tatsächlich auch viel im Alltag über den VfL Wolfsburg gesprochen? Du nanntest ja gerade das Beispiel beim Einkaufen. Aber es können ja auch andere Situationen sein. Ist der VfL und das, was er gerade so treibt und welche Erfolge oder Misserfolge gerade so hat, ist das Thema bei der Wolfsburger Bevölkerung? Was hast du da für einen Eindruck?
Also ich finde ja, weil ich das wirklich so im täglichen Leben merke. Das ist auch das, was ich wollte, das hatte ich vorhin gesagt. Ich bin ja bewusst nach Wolfsburg gezogen, weil ich einfach sage, wenn ich mit hier beim VfL arbeite, dann will ich mich auch mit der Stadt auseinandersetzen und mich mit beidem identifizieren, sowohl mit der Stadt als auch mit dem Club, und auch wissen, was passiert hier und was bewegt die Menschen. Und wenn man hier so durch Wolfsburg geht, dann hat man eben diese Gesprächsthemen. Natürlich gibt es auch andere Themen zum Glück, aber über den VfL kann man irgendwie recht einfach sprechen, weil über Fußball reden ist normalerweise vielen Menschen möglich. Und egal, wo man eigentlich ist, egal, ob man, wie ich gesagt habe, beim Einkaufen ist oder irgendwo spazieren geht oder sonst irgendwas macht, man hat immer so, man kriegt ein paar Gesprächsinhalte oder irgendwo geht abends essen, hört am Nachbartisch, ach guck mal, jetzt wird gerade gesprochen, soll lieber der spielen oder der. Also ich finde schon, dass der VfL ein großes Gesprächsthema ist. Finde ich super. Und man merkt auch, dass der VfL einfach die Leute mitnimmt. Sieht man jetzt auch zum Beispiel an den Zuschauerzahlen in der Hinrunde. Wir waren echt ein paar Mal schon ausverkauft, wir haben unseren Zuschauerschnitt gut gehoben. Man merkt einfach, dass der VfL doch gut verwurzelt und verankert ist und die Menschen hier zum VfL kommen und das vor allem den Wolfsburger an sich nicht kalt lässt, was mit dem VfL passiert. Und das finde ich schon mal wichtig.
Bei mir zu Gast im Wölferadio war heute Christian Seifert, der unter anderem verantwortlich ist für die Stadionshow vor und während des Spiels. Vielen herzlichen Dank für diese tollen und interessanten Einblicke.
Vielen Dank, Christian, dass ich dabei sein konnte. Hat mir richtig Spaß gemacht. Dankeschön.
Kombinationsspiel.
Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, heute sozusagen mal in der Sendung vom Christian, wird vorgenommen vom Lenny, und der hat einen sehr interessanten Gast heute, und das ist die Katharina Fechner. Sie ist Blinden-Sehbehinderten-Reporterin bei RB Leipzig. Grüß dich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du Zeit für uns hast. War im Vorgespräch schon sehr, sehr freundlich, sehr sympathisch, schöne Stimme. Vielleicht einmal kurz zu deinem Job. Wie macht dir das Spaß? Wie bist du dazu gekommen?
Ich glaube 2016 oder 2017 bei den Würzburger Kickers angefangen. Die hatten Leute gesucht, die sich sowas vorstellen konnten, und dadurch habe ich dann die Leute von RB Leipzig kennengelernt bei den deutschlandweiten Treffen. Und als ich dann zum Studium nach Leipzig gezogen bin und bei RB Leipzig ein Platz frei wurde, haben sie sich an mich erinnert und mich angefragt. Und seitdem, jetzt seit 2018, bin ich bei RB Leipzig im Audiodeskriptionsteam.
Ach so, ja, das ist ja cool. Würzburger Kickers, war das noch zu seligen Magger-Zeiten eigentlich?
Das war noch davor. Das war die gute Zeit davor, als wir den Aufstieg in die zweite Liga geschafft haben, um dann sang- und klanglos wieder abzusteigen.
Ja gut, der Name Magath natürlich für immer auch mit Wolfsburg verbunden, deswegen frage ich natürlich auch, wie es so aussieht.
Ja,
kommen wir mal zur aktuellen Lagesituation bei euch. Ich meine, Länderspielpause ist ja eigentlich immer so ein bisschen eher ruhiger, was das angeht. War es bei euch auch ruhig oder war irgendwas, wo ihr sagst, das ist jetzt durchaus mal erwähnt? Wert.
Naja, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Verpflichtung von Forsberg bei New York Red Bulls, ob das vor der Länderspielpause schon war oder jetzt erst.
Aber das hat euch bewegt sozusagen, ja.
Das ist, glaube ich, schon das, was hier die Fans von RB Leipzig schon mitnimmt, weil der sehr lange jetzt bei Leipzig ist oder dann war. Und es ist schon schade, den zu verlieren. Das war immer so ein markanter Typ auf dem Feld.
Ja, war ja auch ein Leipziger Gesicht, ne? Also muss
richtig,
man ja ganz klar sagen.
Also, ne? Das wird, glaube ich, schon nicht so einfach. Und ansonsten haben wir bisher ja Gott sei Dank keine weiteren Verletzten, was hoffentlich auch so bleiben wird. Wenn die alle wieder gesund von der Länderspielpause zurückkommen, dann sollten wir eigentlich gut aufgestellt sein.
Ja, da ist ja hier irgendwie auch in Rede da als Forsberg-Nachfolger Saragossa, was das angeht. Sagt mir jetzt gar nichts, Herr Spieler. Weiß nicht, habt ihr euch da schon großartig mit beschäftigen können oder hast du dich da schon mit beschäftigt? Oder ist das nur ein Name?
Das ist jetzt nur ein Name, aber ich habe mich dann dazu mal so ein bisschen eingelesen, minimal. Das ist halt ein sehr junger Spieler, ich glaube bei Granada.
Genau, FC Granada, genau.
Genau, der hat jetzt auch einen Doppelpack gegen Barcelona geschossen, also der scheint wirklich ein aufstrebender spanischer junger Spieler zu sein, aber wir sind ja nicht die Einzigen, also RB Leipzig sind nicht als einziger Verein interessiert, ich glaube ein englischer Verein hat noch Interesse bekundet und sein Verein will ihn natürlich auch nicht unbedingt so leicht jetzt hergeben, weil er jetzt gerade mal gezeigt hat, was er kann und dann hätten die natürlich gerne in Spanien noch ein bisschen länger. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mal jemanden für Forsberg. Ich glaube nicht mit dem Personal, das wir zurzeit haben, dass das so bleiben wird. Also da denke ich, da wird auf jeden Fall noch mal jemand geholt werden. Ja. Ob es eine Leihe wird, ob es ein Kauf wird, mal gucken.
Naja gut, also dass da nochmal tätig geworden wird, glaube ich, das dürfte unstrittig sein.
Ja.
Interessant ist ja immer auch dann letztendlich bei RB, weil sportlich läuft es ja jetzt schon seit ein paar Jahren eigentlich so, ist immer auch interessant, was so abseits des Platzes passiert. Ne? Letztens war ja dann die Geschichte mit Max Eberl und so weiter, wo ja dann auch relativ schnell reagiert worden ist. Jetzt so eine Wechselgeschichte wie mit Forsberg, was ja durchaus, ich weiß nicht, für intern wahrscheinlich nicht so überraschend kommt, weil er, glaube ich, auch nicht so die Spielzeit gekriegt hat, die er sich selber vorgestellt hat, letztendlich auch. Aber täuscht der Eindruck so von außen, dass so das, was so abseits des Platzes bei RB passiert, immer noch einen höheren Stellenwert einnimmt als das Sportliche? Oder siehst du das nicht so?
Ich glaube tatsächlich mitunter schon. Also ja, gerade so die Eberl-Geschichte, da war dann schon so die Vermutung, als es hieß, dass es nicht so läuft. Naja, dann wird er ja sehr bald bei Bayern aufschlagen. Was nicht so schön ist. Und ja, also es wird immer dann das Drumherum immer sehr hoch gekocht und sich nicht so sehr auf das Sportliche konzentriert, würde ich meinen.
Mhm.
Weil das ja eigentlich sportlich gut läuft. Ich meine, gut, jetzt gegen euch im DFB-Pokal ausgeschieden.
Ja, da kommen wir natürlich gleich noch
das
drauf.
Nicht so, aber ansonsten die Bundesliga-Tabelle, da können wir jetzt erstmal zufrieden sein, würde ich sagen.
Ja, als, ja, genau. Das besprechen wir auch gleich noch. Würde einmal gerne noch bei der Geschichte so abseits des Platzes bleiben. Hat die Geschichte Eberl für euch Nachwirkungen gehabt? Also, dass man sagt, so, das war spürbar auch im Verein und drumherum, dass da so eine Veränderung dann auch nochmal vorgenommen wurde? Oder ist man da relativ schnell zur Tagesordnung übergegangen?
Ich glaube, man ist relativ schnell zur Tagesordnung übergegangen. Die haben jetzt auch einen neuen Mann sozusagen angestellt, der sich ein bisschen mit um die sportliche Personalie dann immer kümmern wird, zusätzlich neben eben unserem Sportdirektor Schröder. Sebastian Schuppan ist das, kennt man vielleicht auch in Fußballkreisen. Von daher, man hat dann schon versucht, das eigentlich nicht so aufbauschen zu lassen und dann lieber wieder das machen, was sie können und was wichtig ist und ja, das dabei zu belasten. Also okay. Von daher.
Das heißt, da ist jetzt nichts hängen geblieben, weil manche Vereine knapsen da ja ewig dran, ja, an so einem Ding, wenn sowas dann gelaufen ist und dann also man hatte sich das ja, die Zusammenarbeit offensichtlich beidseitig ein bisschen anders vorgestellt, sozusagen.
Ja.
Ne, deswegen hat mich das mal interessiert, ob das noch in den Kleidern hängt bei Leipzig oder eher nicht.
Also ich bin jetzt gespannt, sollte tatsächlich demnächst die Pressemitteilung des FC Bayern kommen, dass Eberl neuer Sportdirektor wird. Beim nächsten Aufeinandertreffen mit Bayern weiß ich nicht, wie die Fans reagieren werden. Könnte ich mir schon vorstellen, dass ein bisschen was kommt. Aber also wenn ich das so richtig überlege, eigentlich sind die Leipziger Ultras, glaube ich, nie so krass nachtragend, will ich es gar nicht nennen, aber ich meine, das ist ja, wir sind ein sehr junger Verein, auch von der Fankultur, und ich würde sagen, Stimmung machen ist eher das Motto von den Leipziger Fans, als dann irgendwen auspfeifen oder
dann
schlecht machen.
Die eine Spitze muss ich natürlich jetzt verteilen. Ja. Ihr habt schon Ultras, das wusste ich.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die Fans Ultras heißen oder nicht. Da kann natürlich auch sein, dass ich jetzt mit
Begriffen wir wissen aber, welche Art Fangruppierung du meinst, was das angeht. Also es war wie gesagt auch eher ein bisschen scherzhaft von mir gemeint, weil das Thema Ultra-Fankultur mittlerweile, glaube ich, überall in der Bundesliga schon seit Jahren Einzug gehalten hat. Kommen wir mal zum Sportlichen letztendlich. Du hast es angesprochen, in der Bundesliga läuft es eigentlich, also man ist ja immer so, das Ziel Champions League Platz dürfte ja, glaube ich, so das Ziel der Saison letztendlich auch jedes Mal wieder sein. 23 Punkte, Platz 4. Soweit okay, soweit. Also seid ihr da im Soll, oder wie würdest du es bewerten?
Also ich würde schon sagen, aktuell denke ich im Soll. Die Zielsetzung, ich weiß nicht, ob RB das offiziell auch kommuniziert hat, aber wird schon so sein, dass man das Ziel hat, Champions League wieder zu spielen, weil das natürlich top wäre, das meiste Geld gibt, man sehr gut im internationalen Geschäft dabei ist, viele Zuschauer, ob das jetzt im Stadion oder vor den Fernsehen ist, das hat ja auch immer noch einen Einfluss. Das würde ich sagen, das passt auf jeden Fall. Man wäre natürlich auch lieber noch weiter oben, aber vierter Platz in der aktuellen Saison ist erstmal so, wie es sein soll.
Ja, weil letztendlich, das wurde zumindest, also zu seligen Rangnick-Zeiten ja auch immer so ein bisschen auch als Ziel ausgegeben, da mal irgendwann an die Meisterschaft ranzukommen, in Anführungsstrichen.
Ja, so, das wäre natürlich noch ein Träumchen.
Habt ihr das ad acta gelegt oder ist das einfach nur mal so zurückgestellt, in Anführungsstrichen? Also, man gar nicht reinkommen kann in die Bayern-Phalanx da, in Anführungsstrichen.
Das ist das, wenn man, also ich glaube schon, dass man es schaffen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob das gleich in den nächsten ein, zwei Jahren der Fall sein wird, aber wenn man so spielt wie die letzten paar Saisons und dann ein paar schlechte Spiele weniger hat, wie gegen etwas schlechtere Vereine, also ohne die jetzt schlecht machen zu wollen, aber Bochum, das waren jetzt nicht unsere Glanzzeiten und Glanzspiele, oder gegen Mainz jetzt zuletzt auch die Niederlage.
Ja.
Wenn man da die Fehler abstellt und da Punkte holt, dann kann man theoretisch, denke ich, auch in den nächsten Jahren mal mit um die Meisterschaft spielen. Definitiv.
Gut, das letzte Spiel vor der Länderspielpause gegen Freiburg, glaube ich, ne? Das war ja dann ein relativ souveränes 3-1, hast du da was anderes gesehen?
Da war ich tatsächlich auch im Stadion und habe das reportiert. Das war schon gut von Leipzig. Die hätten auch mehr Chancen machen oder Tore machen können. Da war, glaube ich, der Torwart richtig gut aufgelegt. Und die hatten einfach ein bisschen Pech im Abschluss, würde ich meinen. Also es war jetzt, der Sieg ging schon in Ordnung für Leipzig. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht ich mit der einen Schiedsrichterentscheidung auch ein bisschen gehadert hatte. sogar für Freiburg, weil ich gedacht habe, hätte ich jetzt anders gesehen. Aber insgesamt war die Leistung schon definitiv ein verdienter Sieg für die Leipziger. Von daher, wenn sie an die Leistung anknüpfen beim nächsten Spiel jetzt. Wäre das gut.
Ja, ja, genau. Und deswegen, also mich hatte klar, das Spiel gegen Mainz hat dann, glaube ich, alle irgendwie ein Stück weit verwundert. Dann jetzt aber wieder so ein Auftritt gegen Freiburg. Das heißt, ja, da hat man so ein bisschen so sich dann geschüttelt, habe ich so den Eindruck. Hat das, weil das Mainz-Ding war ja, glaube ich, relativ zeitnah dann auch nach dem Pokalspiel, nach dem Pokal aus. Muss ich natürlich einmal, bevor wir auf das Spiel am Samstag nochmal kommen, ja, natürlich fragen, das Ding gegen uns, wie sehr, war ja wahrscheinlich nicht eingeplant, das Ausscheiden. Wie sehr hängt euch das denn in den Kleidern?
Oh, gute Frage. Also das war definitiv nicht eingeplant, weil RB Leipzig ja gerne das Triple geholt hätte, was jetzt nicht mehr möglich ist, also DFB-Pokal-Triple.
Ja, gern geschehen.
Vielen Dank dafür. Ich muss dazu sagen, das Pokalspiel gegen euch habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, von daher kann ich da gar nicht so
war super.
Ja, für euch.
Ich habe es nämlich kommentiert.
Ja,
okay. Ich habe es nämlich kommentiert und war sehr angetan von insbesondere der Leistung des VfL Wolfsburg, denn wir haben es geschafft, die Leipzig so zu nerven und so zu bespielen und die eigenen und um die Stärken zu berauben, in Anführungsstrichen. Das hat sehr gut im Pokal geklappt. Ja, mit natürlich zugegebenermaßen einer sehr, sehr defensiven Grundeinstellung, möchte ich mal sagen.
Ja, aber das kommt euch dann ja vielleicht auch zugute, weil Leipzig natürlich schon immer mal wieder versucht, über die Abwehr das Spiel aufzubauen. Dann kommt ein Schlag nach vorne in die Sturmmitte oder über die Außenbahnen. Und wenn ihr da sehr defensiv aufgestellt seid, dann werden solche Bälle ja natürlich abgefangen. Also von daher, ich glaube, letztendlich war das ein verdientes Weiterkommen von Wolfsburg im DFB-Pokal. Und ich bin gespannt, es läuft ja bei euch gerade nicht so, ob ihr gegen Leipzig nicht das wieder abstellen könnt, weil man natürlich irgendwann einen Gegner braucht, gegen das es wieder klappt. Und ihr hattet den Erfolg im Pokal, warum dann nicht auch in der Liga?
Ja, du bist jetzt aber sehr, sehr gönnerhaft unterwegs, was das angeht. Also sagen wir so, bei uns läuft, und da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, es läuft auswärts überhaupt nicht. Ja, also da zuletzt das 0-4 in Gladbach.
Ja, genau.
Davor, aber zu Hause ist man bis auf Leverkusen, das Spiel hat man verloren, aber sonst ist man ungeschlagen. So, und
das wird natürlich schwer.
Also das ist ein Ding, wo ich sage, vielleicht ist es dann noch mal ein bisschen so die Heimstärke, wobei Leipzig sicherlich dann auch den Revanche-Gedanken durchaus noch mal im Kopf haben muss.
Ja.
Und im Pokalspiel hat Niko Kovac Marco Rose, glaube ich, auch so ein bisschen überrascht, indem er da 8 neue Leute aufgestellt hat und quasi ein neues System und im neuen System hat spielen lassen. Ich glaube, da musste der Trainer von Leipzig erstmal ein bisschen schlucken. Und ich glaube, dass diesen Vorteil, diesen Überraschungseffekt, möchte ich jetzt mal sagen, den gibt es jetzt Samstag nicht. Was erwartest du denn für ein Spiel?
Ich erwarte ein sehr offenes Spiel von Leipzig, also dass da wieder Open da vorne drin spielt, Xavi auf jeden Fall, Šeško oder Paulsen. Also sehr viele Offensivkräfte und offensives Mittelfeld auch. Und da wird schon versucht werden, sehr früh ein Tor zu erzielen und dann wahrscheinlich gleich wieder nachzulegen und euch möglichst von der eigenen Hälfte fernzuhalten, von der Leipziger.
Und Timo Werner ist so ein bisschen weg vom Fenster bei euch.
Ja, das ist, also hatte mich auch überrascht, weil er extra zurückgeholt wurde. Aber diese Saison scheint er nur der vierte Stürmer zu sein. Er durfte, glaube ich, in den ersten paar Spielen noch von Anfang an ran. Und dann hat aber auf einmal dann auch Paulsen wieder Startrecht bekommen, was letzte Saison auch noch anders war. Und jetzt, ich glaube, die letzten 2 Spiele war es dann Šeško, der von Anfang an ran durfte. Also das ist ja so das nächste Thema bei RB. Werner, ob der jetzt nochmal im Winter verliehen wird, der möchte ja gerne auch zur EM im eigenen Land dabei sein.
Aber lässt sich ein Nationalspieler noch verleihen? Also das ist ja...
Das ist tatsächlich ein Gerücht, was hier in Leipzig rumgeht.
Okay.
Aber zurzeit, er wurde ja, glaube ich, nicht mal eingewechselt gegen Freiburg. Also scheinbar ist er zurzeit irgendwie nicht, ich weiß nicht, ob er nicht so fit ist wie die anderen oder ob er leistungstechnisch halt einfach nicht an denen vorbeikommt, aber er ist erstmal nur der vierte.
Ja,
der
also vierte er saß zumindest nur auf der Bank das ganze Spiel, insofern da dann keine Einsatzminuten für Timo Werner. Ja, durchaus eine interessante Personalie. Abschließende Frage, natürlich, traust du dich einen Tipp für Samstag?
Oh, ich habe, ja, da muss ich dazu sagen, ich tippe bei meiner Arbeit, tippen wir Fußball-Bundesliga. Und ich bin so semi. Ich bin am Aufsteigen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon getippt habe. Das Spiel, es könnte gut sein. Und ich bin einfach jetzt mal mutig und sage, Leipzig gewinnt 2-3.
Ah, okay. Also, ein torreiches Spiel, prophezeist du sozusagen.
Ja, gut. Ich hoffe.
Im Pokal gab es ja nur ein Tor, ne?
Ja, eben. Und ich habe jetzt mal so die Hoffnung, dass es ein bisschen torreicher wird. Ihr habt gute Leute vorne im Sturm, ihr habt eine gute Mannschaft, habt ihr ja auch schon gezeigt. Aber wir sind da besser jetzt einfach.
Ja, gut. Also das, wie gesagt, wird ein sehr interessantes Spiel, weil die Stimmung ja momentan bei uns nicht so zum Besten ist aufgrund der Gesamtsituation, was so die Gesamtpunktausbeute angeht. Also das ist ja nicht so prall. Und mal gucken, ob dann gegen RB Leipzig vielleicht sogar eine kleine Wende gelingt für den VfL Wolfsburg. Und darüber habe ich gesprochen mit Katharina Fechner. Sie ist Blinden- und Sehbehindertenreporterin bei RB Leipzig und ich bedanke mich recht herzlich, dass du zu Gast gewesen bist hier im Kombinationsspiel.
Vielen Dank Sie nochmal für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ich bin gespannt, was am Wochenende dann rauskommt.
Ja, sind wir alle und damit zurück zu Christian.
Vielen Dank, Lenny. Ich habe da gar nicht mehr so viel zu ergänzen zum Schluss, nur, dass das wieder euer Wölferadio war, der VfL-Podcast, zu finden und zu hören überall dort, wo man Podcasts lauschen und abonnieren kann oder zum Beispiel auch über wolfs-blog.de. Denkt dran, Samstag ist das nächste Heimspiel gegen RB Leipzig. Wir sind von Wölferadio Arena Live auch wieder live dabei. Um 15.15 Uhr geht's los. Eure Reporter an diesem Samstag sind Tim Schulze und Gerald Schröder. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Nächste Woche übernimmt Lenny Nero wieder das Ruder hier im Podcast. Bis dahin verabschiedet sich wieder mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg Christian Ohrens.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, dass wir ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.